Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Open Doors. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst oder unsere Arbeit verfolgst, ist dir unsere Kampagne Arise Africa bestimmt ein Begriff. Sie wurde von unserem Advocacy-Team ins Leben gerufen, mit einem klaren Ziel: das Schweigen über die Gewalt in Subsahara-Afrika zu brechen. Und genau das ist gelungen. Das Thema hat inzwischen auch international Aufmerksamkeit bekommen. Selbst politische Stimmen wie der US-amerikanische Präsident haben sich dazu geäußert. Ein Zeichen dafür, dass genau diese Form von Öffentlichkeitsarbeit etwas bewegen kann. Doch was steckt eigentlich hinter dem Begriff Advocacy? Übersetzt bedeutet er so viel wie Fürsprache oder Interessenvertretung. Für uns bei Open Doors ist es ein fester Bestandteil unserer Arbeit für die verfolgte Kirche weltweit. Wie diese Fürsprache konkret aussieht, welche Herausforderungen es gibt und was sie bewirken kann, darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Tiffany. Sie leitet das Advocacy-Team bei Open Doors und gibt uns Einblicke in ihre Arbeit. Schön, dass du da bist, Tiffany.
Yeah, great to be with you.
Ja, schön bei euch zu sein.
Vielleicht starten wir ganz einfach. Was ist Fürsprache überhaupt?
Ich glaube, wenn die Leute an Fürsprache denken, fällt ihnen als erstes so etwas wie Lobbyarbeit ein. Menschen, die lautstark auf sich aufmerksam machen, die sich an die Regierungen wenden. Und das ist auch eine Form der Fürsprache und wir setzen uns auch bei Regierungen ein. Aber es kann auch ein geistlicher Dienst sein. Für uns bedeutet Fürsprache, der verfolgten Kirche beizustehen, indem wir sie auf ihrem Weg begleiten und ihre Geschichten und Bedürfnisse zu den Menschen bringen, die Einfluss haben. Egal, ob sie in der Regierung oder in der Wirtschaft eine Einflussreiche Position innehaben. Vielleicht haben sie auch Einfluss in der Glaubensgemeinschaft. Vielleicht sind sie religiöse Leiter, die einflussreiche Positionen innehaben. Wir geben ihre Bedürfnisse und ihre Geschichten an diese einflussreichen Leute weiter, damit wir Dinge mitgestalten und verändern können. Es kann sein, dass es sich um rechtliche Angelegenheiten handelt oder um Dinge, die auf gesellschaftlicher Ebene passieren. Wir wollen, dass sich ihre Lebensumstände ändern, sodass sie ihren Glauben besser und freier ausleben können und damit sie den Missionsauftrag in ihrem Land ausführen können. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass wir dafür sorgen, dass sie im Glauben stark und gewappnet sind. Vielleicht brauchen sie aber auch eine Schule, weil sie die Bibel nicht lesen können, weil sie nie lesen gelernt haben und es keine Schulen gibt. Vielleicht geht es also darum, dass eine Schule gegründet wird. Es muss nicht unbedingt ein lauter und wütender Kampf für Gerechtigkeit sein. Auch das gibt es, verstehe mich nicht falsch. Aber es geht letztlich um die Frage, was braucht die Kirche? Was braucht die Kirche, um einen starken Glauben zu haben und ihn auch leben zu können? Wie können wir ihnen zur Seite stehen? Und wie bringen wir die Leute in einflussreichen Positionen dazu, sie zu unterstützen?
Wie arbeitet ihr dabei mit der Kirche selbst zusammen?
Wir setzen uns für die verfolgte Kirche ein und wir setzen uns durch die verfolgte Kirche ein. Unsere Priorität ist, von der verfolgten Kirche und mit der verfolgten Kirche zu arbeiten. Wann immer es möglich ist, wollen wir, dass sie mitreden können und alles mitgestalten, was wir tun. Was versteht man also unter Fürsprache durch die verfolgte Kirche? Damit ist gemeint, sich die Orte anzuschauen, an denen wir unsere Programme durchführen, die Länder, in denen wir tätig sind. Also dort, wo verfolgte Kirchenmitglieder selbst in ihrer Gemeinschaft Fürsprache betreiben. Das kann verschiedene Formen haben. Es könnte heißen, dass man mit dem Stammesführer spricht. Es könnten Verhandlungen sein oder Mediation. Es könnte Friedensförderung sein oder vielleicht geht es darum, die Bedürfnisse der Gemeinschaft zu erfüllen, sodass sie die Kirche braucht.
Hast du auch ein konkretes Beispiel dafür?
Eines der Beispiele, das ich besonders gerne erzähle, weil ich es einfach wunderschön finde, kommt aus einem Land in Südostasien. Dort gibt es ein Dorf, das hoch oben in den Bergen liegt. Jedes Jahr gibt es einen Zeitraum von etwa 2 Monaten, in dem sie keinerlei Wasser haben. Es trocknet einfach alles aus und sie hatten keine Wasserquelle für die gesamte Gemeinschaft. Die meisten Menschen der Dorfgemeinschaft waren keine Christen, aber es gab 2 Christen. Tatsächlich waren sie zum christlichen Glauben konvertiert und wurden deshalb ausgegrenzt und aus ihrem Dorf vertrieben. Aber als die beiden Männer aus ihrem Dorf vertrieben wurden, fragten sie sich, was der Herr in diesem Moment der Verfolgung von ihnen wollte. In dieser Situation, in der sie aus ihrem Dorf vertrieben worden waren, als sie darüber nachdachten, wurde ihnen klar, dass eine der besten Möglichkeiten, diejenigen zu lieben, die sie gerade noch verfolgt hatten, darin bestand, ihnen Wasser ins Dorf zu bringen. Das war etwas, wozu sie selbst nicht in der Lage waren. Also haben diese Männer zusammen mit unseren Partnern vor Ort einen Plan ausgearbeitet. Sie gingen zum Stammesführer des Dorfes und sagten, wir verlangen nicht, wieder ins Dorf aufgenommen zu werden, aber wir wollen den Bedürfnissen des Dorfes gerecht werden. Und wir haben diesen Plan ausgearbeitet. Wir haben das Geld zusammengesammelt und wollen nun einen Brunnen für euch bohren. Es war nicht feindselig, es war nicht hasserfüllt, es war gemeinschaftsorientierte Interessenvertretung, bei der sie auf die Bedürfnisse der gesamten Gemeinschaft eingingen. Und sie haben im Gegenzug nichts dafür erwartet. Doch indem sie das für die Gemeinschaft taten, wurden sie wieder in die Gemeinschaft integriert. Die Ächtung war vorbei. Sie können nun in dieser Gemeinschaft immer wieder Zeugnis für Jesus ablegen. Und das finde ich so toll. In der Geschichte geht es nicht darum, sich an die höchsten Stellen der Regierung zu wenden. Es ist eine sehr lokale Angelegenheit. Es geht um die Frage, was erwartet Gott von uns, wenn wir eine einflussreiche Position innehaben? In diesem Fall ging es um den Stammesführer. Das hat der Kirche geholfen, Selbstbestimmung zu erlangen. Sie konnten die Menschen in ihrer Umgebung beeinflussen. Selbstbestimmung trägt dazu bei, die Kirche zu stärken und zu erhalten, damit sie ein Licht in der Dunkelheit sein kann. Und das ist nur ein Beispiel. Wir haben auch andere Projekte durchgeführt, bei denen wir Jugendliche aus allen Teilen des Landes in Fürsprache geschult haben. Dabei haben wir ihnen beigebracht, welche Rechte sie haben. Wie kannst du mehr über deine Rechte lernen? Was sagt das Gesetz in deinem Land, wie deine Rechte aussehen sollten? Was machst du, wenn etwas passiert? Wie können wir dir beibringen, richtig zu reagieren? Wir haben ein Training in Westafrika mit Jugendlichen durchgeführt. Und plötzlich, ich glaube, es war etwa einen Monat nach dem Training, wurde einer der Jugendlichen von der Polizei festgenommen und auf der Polizeiwache festgehalten. Also haben sich die Jugendlichen aus diesem Kurs zusammengesetzt und gesagt, Moment mal, wir haben doch gerade gelernt, was zu tun ist. Sie taten sich also zusammen und wandten sich ganz friedlich an die Polizei, um sich für diesen Jugendlichen einzusetzen, der in ihren Augen fälschlicherweise festgenommen wurde. Sie taten es mit Respekt und mit der Liebe Christi. Sie sagten, wir kennen unsere Rechte und wir kennen die Rechte des Mannes, den ihr festgenommen habt. Sie setzten das Gelernte in die Tat um und tatsächlich wurde er freigelassen. Das ist also eher eine traditionellere Geschichte. Aber ich will auch noch eine Geschichte aus Indonesien erzählen, die ich einfach toll finde. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber unsere Partner haben ein kleines Büchlein gedruckt, in dem genau dargelegt wurde, welche Rechte Christen nach dem Gesetz in Indonesien haben. Und wir haben Schulungen zum Thema »Kenne deine Rechte« durchgeführt. Nach der Schulung behielten die Teilnehmer das Heft. Und tatsächlich, als eine Kirche geschlossen werden sollte, konnte ein Pfarrer sein kleines Büchlein hervorholen, es der Polizei vorlegen und sagen, Moment mal, das besagen meine Rechte nach indonesischem Recht. Er gab den Polizisten das Buch und sie stutzten. Was sagt das Gesetz dazu? Und ganz plötzlich wurden die Gottesdienste nicht mehr unterbrochen und es sicherte der Kirche über viele Jahre hinweg ihren Fortbestand. Die Polizei sagte, nein, sie kennen ihre Rechte. Wir können die Kirche nicht einfach so schließen. Selbst als die Gegner sagten, nein, schließ die Kirche, stellte sich die Polizei dem in den Weg. Es gibt also eine Reihe von Dingen, die wir tun, um uns für die verfolgte Kirche einzusetzen. Aber wir setzen uns auch gemeinsam mit ihnen für ihre Belange ein. Deshalb wollen wir, wo immer möglich, ihre Geschichten weitergeben, falls sie nicht selbst an die Öffentlichkeit treten können und uns an einflussreiche Persönlichkeiten in unseren Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland, wenden. Und wir wollen sagen, das ist es, was unseren Geschwistern in den am stärksten verfolgten Regionen der Welt widerfährt. So kannst du, egal ob du in der deutschen Regierung bist, in einem deutschen Unternehmen oder vielleicht ein geistlicher Leiter, dazu beitragen, ihre Realität zu verändern. Und das tun wir in Ländern auf der ganzen Welt. Wir machen das in etwa 24 Ländern. Und dann sind wir auch bei den Vereinten Nationen und der EU tätig und arbeiten auch mit Organisationen in Amerika, spezifisch in Lateinamerika, zusammen. Wir tun also eine ganze Reihe von Dingen, sowohl bei den internationalen als auch bei den nationalen Institutionen.
Wenn wir gerade schon über die staatliche Ebene sprechen, kannst du beobachten, dass Fürsprache von Regierungen oder von Staaten direkte Veränderungen bewirkt hat?
Ja, auf jeden Fall. Es gab letztes Jahr beispielsweise Berichte über einige Briefkampagnen, bei denen Christen Briefe zugunsten von Gefangenen geschrieben haben. Wir wissen, dass das etwas bewirkt hat. In Frankreich sind 3000 Briefe bei der iranischen Botschaft eingegangen. Und schon kurz darauf wurden eben diese Gefangenen freigelassen. Und die Gefangenen hörten bei ihren Freilassungen von den Briefen. Wir wissen also, dass es einen Unterschied macht. Wir haben in den letzten Jahren auch einige wirklich tolle Veränderungen und Initiativen erlebt. Wir haben gesehen, wie sich die dänische, die schwedische und die niederländische Regierung dazu verpflichtet haben, bei einem Teil ihrer Entwicklungshilfe und bei der Festlegung ihrer Prioritäten verfolgte Christen zu berücksichtigen. Sie wollen sich für Religionsfreiheit für diejenigen einsetzen, die unter Verfolgung leiden. Wir beobachten außerdem ziemlich große Umbrüche bei der Art und Weise, wie Hilfsgüter verteilt werden, aber auch in der Weise, wie vor Ort auf der untersten Ebene mit religiösen Führern zusammengearbeitet wird, was unserer Meinung nach noch über Jahre hinweg nachhaltige Auswirkungen haben wird.
Wow, das klingt wirklich vielversprechend. Gibt es auch einen Punkt, an dem man sagen würde, dass Fürsprache an ihre Grenzen stößt? Dass uns vielleicht nur noch das Beten bleibt?
Für mich geht es um die Risikobewertung. Wir als Organisation sagen, dass wir niemandem Schaden zufügen werden. Aber wir sind auch ein Dienst, der Risiken eingeht. Wir sind beides. Aber gerade weil dieses Ungleichgewicht besteht und wir ganz konkret den Grundwert haben, dass wir uns an den Bedürfnissen der verfolgten Kirche orientieren, wird es immer einen Bereich geben, in dem eine gewisse Menschengruppe das größte Risiko eingeht, nämlich die Menschen, die vor Ort in den verfolgten Kirchen tätig sind. Vielleicht wollen sie nicht, dass wir uns einsetzen, oder sie wollen nicht, dass es öffentlich geschieht, oder sie wollen einfach nur, dass wir beten. Es gibt inhaftierte Christen, die glauben, dass Gott sie aus einem bestimmten Grund ins Gefängnis geführt hat, und sie bitten uns, dass wir darüber beten, wie Gott sie im Gefängnis oder in einem Moment des Leidens gebrauchen kann. Und an diesem Punkt habe ich festgestellt, dass es Grenzen gibt. Aber im Allgemeinen denke ich, dass Durchhaltevermögen echt schwer ist. Wir sind Werkzeuge. Und wenn wir uns für etwas einsetzen, dann sind wir es, die gewissermaßen eine geistliche Pflicht erfüllen, zu der Gott uns aufruft, indem wir für diejenigen einstehen, die leiden. Aber Gott muss den Durchbruch schaffen. Er benutzt uns zwar dafür, aber den Durchbruch muss er selbst bewirken. Und so wie Gott uns auffordert, ohne Unterlass zu beten und es Ausdauer braucht, denke ich, dass auch bei der Fürsprache viel Ausdauer erforderlich ist. Es kommt nur selten vor, dass man gleich zu Beginn das gewünschte Ergebnis erzielt. Oft ist es ein sehr langer Weg. Es ist eine Glaubensprüfung, darauf zu vertrauen, dass Gott immer noch die Kontrolle hat, auch wenn man das erwünschte Ergebnis nicht sofort sieht. Aber Gott sagt in der Bibel trotzdem, dass wir uns an die Seite unserer verfolgten Brüder und Schwestern stellen sollen. Wir sollen ihnen zur Seite stehen und für sie sprechen, wenn sie keine Stimme haben, um sich Gehör zu verschaffen. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr selbst gefangen. Es ist also eine spirituelle Pflicht, in unserer Beharrlichkeit, in unserer Fürsprache, in unserem Gebet widerstandsfähig zu bleiben.
Es ist jetzt natürlich nicht wirklich politisch, aber wenn wir nach deiner Definition gehen, dass man sich an Personen mit Einfluss wendet, ist Gebet ja auch irgendwo eine Art der Interessenvertretung.
Oh, auf jeden Fall. Zum Beispiel die Organisation von Massengebeten. Jesus ist ein Fürsprecher. Und genau das liebe ich. Du kannst darüber auch immer wieder in der Bibel lesen. Fürsprache ist wie bei Esther, als sie zum König ging, oder Mordecai, der Esther überhaupt erst dazu brachte. Oder sieh dir Nehemia an, der zum persischen König Artaxerxes ging und sagte, König, ich möchte diese Mauer bauen. Und das war kein christlicher König, es war ein persischer König. Und er sagte, du kannst nicht nur gehen, ich werde dir auch alles Nötige geben und dich für deine Reise segnen. Oder da ist Paulus, der im Gefängnis für seine Rechte eintrat. Aber da ist eben auch Jesus. Jesus setzt sich für die Geringsten unter uns ein. Er ist zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Und so gilt auch in unserem Gebet zu Gott genau dasselbe Prinzip. Wenn Jesus zur Rechten Gottes sitzt und für uns eintritt, sind unsere Gebete eine Form der Interessenvertretung bei Gott. Dafür, dass sich die Dinge hier auf Erden nach seinem Willen ändern und dass wir diesem Willen entsprechen.
Es ist wirklich schön zu hören, wie du mit solcher Freude darüber sprichst. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es manchmal ziemlich schwer ist zu entscheiden, worauf man sich konzentrieren soll. Wenn ich dich fragen würde, würden dir wahrscheinlich hunderte Dinge einfallen, für die man sich einsetzen, Kampagnen erschaffen oder Massengebete organisieren könnte. Aber auch ihr habt begrenzte Ressourcen. Wie entscheidet ihr, worauf ihr euch inmitten all dieses immensen Leidens konzentriert?
Wir fangen immer damit an, zuzuhören. Das bedeutet sowohl auf Gott zu hören und darauf, was er von uns erwartet, als auch ganz besonders auf die verfolgte Kirche zu hören. Du hast zu 100% recht. Wir könnten versuchen, alles anzupacken und am Ende nichts richtig hinbekommen, weil wir uns zu sehr verzetteln. Aber wir haben uns zum Beispiel in den letzten 1,5 Jahren immer wieder gefragt, Gott, worauf sollen wir uns in den nächsten 5 Jahren konzentrieren? Welche Prioritäten hast du? Und wir haben uns Zeit genommen, um intensiv zuzuhören und zu beten. Wir haben Gott gesucht und nach der Weisheit des Heiligen Geistes. Aber wir waren auch bei der verfolgten Kirche und haben mit ihnen über ihre Kämpfe gesprochen. Wer sind die am stärksten Verfolgten? Wer ist am verwundbarsten im Glauben oder auch körperlich? Wer ist am verletzlichsten? Und in diesem Prozess des Zuhörens gemeinsam mit dem Heiligen Geist und mit der verfolgten Kirche konnten wir sehen, wie Gott am Werk war. Und wir haben tatsächlich einige Punkte konkretisiert, die uns ermöglichen werden, in den nächsten 5 Jahren ein paar wichtige Dinge in den Vordergrund zu stellen.
Natürlich ist Open Doors ein geistlicher Dienst. Aber ich bin trotzdem sehr beeindruckt davon, dass Jesus auch in diesem Bereich so sehr im Mittelpunkt steht. Gibt es denn auch Gefahren, wenn Fürsprache falsch angegangen wird?
Oh, absolutely.
Oh, auf jeden Fall. Leider führt das manchmal dazu, dass selbst die besten Absichten zu schlechten Ergebnissen führen. Deshalb tun wir alles, was wir können, um sicherzustellen, dass die Beteiligten rundum informiert sind. In den Richtlinien zur Fürsprache hier bei Open Doors fordern wir bei namentlicher Erwähnung eine Einwilligung der Person. Und es muss sich um eine informierte Einwilligung handeln. Denn wir selbst können ja alles ganz bequem von zu Hause aus beobachten. Du in Deutschland oder ich hier in Großbritannien, wo ich gerade sitze. Ich habe die besten Absichten, aber ich bin nicht diejenige, die das Risiko trägt, sondern die Person, die genannt wird, trägt das Risiko. Deshalb werden wir bei Open Doors keine Fürsprache betreiben, solange wir nicht die informierte Zustimmung der Betroffenen haben. Wir führen also diese Maßnahmen zur Risikominderung und eine Risikobewertung durch, weil wir sicherstellen wollen, dass wir unsere Arbeit gut machen. Aber es gibt auch sehr wohlmeinende Menschen, die die Dinge nicht so angehen wie wir. Und ich musste im Verlauf meiner beruflichen Laufbahn und meiner Tätigkeit hier bei Open Doors schon mehr als einmal eingreifen und versuchen, einige Probleme zu lösen, die andere mit den besten Absichten verursacht hatten. Aber sie hatten einfach nicht verstanden, welche Folgen ihre Handlungen haben würden. Wir treffen also alle möglichen Vorkehrungen, um das Risiko so gering wie möglich zu halten. Aber man kann das Risiko nie ganz auf Null bringen. Deshalb führen wir gemeinsam mit den Menschen vor Ort Bewertungen durch, um sicherzustellen, dass die Maßnahmen, die wir ergreifen, auch wirklich das sind, was sie sich von uns wünschen. Und wir stellen sicher, dass das Risiko für sie und den Leib Christi in unserem Auftreten minimiert wird. Das bedeutet, dass unsere Fürsprache manchmal sehr zurückhaltend ist. Manchmal ist sie aber auch sehr laut. Es gibt nicht unbedingt eine Einheitslösung. Es hängt ganz stark von den jeweiligen Situationen ab, in die wir involviert sind.
Mir kommt da eine Geschichte von Bruder Andrew, dem Gründer von Open Doors, in den Sinn, die in unserer Sendung Geschichten von Gottes Wirken erzählt wurde. Ich glaube, es war im Jahr 2010, als er nach Syrien ging, um ein Seminar zu veranstalten. Zu dieser Zeit konnte die Kirche dort relativ frei leben. Und trotzdem sprach Bruder Andrew konsequent über das Thema Verfolgung. Selbst als die Gemeindeleiter sagten, das passt überhaupt nicht zu unserer Situation, hier gibt es keine Verfolgung, blieb er bei seiner Botschaft. Kurze Zeit später begann der Bürgerkrieg in Syrien. Und mit dem Krieg und dem Aufstieg extremistischer Gruppen kam auch Verfolgung ins Land. Rückblickend waren Bruder Andrews Worte also prophetisch und bereiteten die syrischen Gemeindeleiter auf das vor, was kommen sollte. Kennst du solche Momente vielleicht auch aus deiner Arbeit, in denen du Themen vorantreibst, die zunächst nicht alle nachvollziehen können, die sich aber später als genau richtig herausstellen?
Ich hoffe schon, dass es eine prophetische Botschaft gibt, denn wenn wir Gott gut zuhören, dann müsste es ja eine geben. Das sollte Teil unserer Arbeit sein. Wie bereits erwähnt, arbeiten wir als Organisation gerade an einer Art globaler Strategie für die nächsten 5 Jahre. Im Anschluss an die Zeit des intensiven Zuhörens haben unsere Leitungsteams aus dem Feld ähnliche Gebetsrunden durchgeführt, um eine umfassendere Strategie zu entwickeln. Und die Themen, die wir als Fürsprecher gehört haben, passten perfekt zu dem, dem, was 8 Monate später den Prioritäten und Bedürfnissen des Dienstes entsprach. Und wir hatten es schon vorbereitet. Natürlich haben wir alles überprüft und dafür gesorgt, dass alles vorbereitet ist. Als die Leitung der Feldteams sich meldete und sagte, in den nächsten 5 Jahren wollen wir uns auf diese und jene Dinge konzentrieren. Und dies und das hören wir von der leitenden Gemeinde Christi, konnten wir als Fürsprecher sagen, das passt perfekt, so machen wir es. Denn wir hatten genau dasselbe gehört. Hoffentlich bedeutet das, dass wir alle gut zuhören, sowohl der verfolgten Kirche als auch natürlich dem Heiligen Geist. Und in einigen unserer Einsatzländer, und das liebe ich, wird die Interessenvertretung tatsächlich als prophetische Stimme bezeichnet. Das ist tatsächlich ein Begriff, der in den Ländern verwendet wird, in denen wir nicht von Interessenvertretung sprechen. Manche nennen es prophetische Stimme.
Das ist wunderschön. Und das unterstreicht nochmal, wie verbunden wir mit dem Willen Gottes sind. Nun haben wir viel darüber gesprochen, was du und dein Team tun. Aber mir stellt sich nun natürlich auch die Frage, was wir hier in Deutschland tun können, um uns für die verfolgte Kirche einzusetzen.
Ja, ich glaube, als erstes muss man sich klar machen, dass Fürsprache ganz lokal beginnen kann. Es beginnt zunächst einmal mit Wissen und Bewusstsein. Also lies die Geschichten, schau dir Open Doors Materialien an. Stell sicher, dass du umfassend informiert bist. Denn dieses Wissen sollte deine Gebete prägen. In erster Linie ist das Gebet eine Form der Fürsprache. Und dann, zuallererst, geh auf die Knie und bitte darum, dass Jesus unser Fürsprecher vor dem Heiligen Vater ist. Und bleib nicht in deiner kleinen Welt. Überleg dir, wer sonst noch darüber wissen sollte. Wem möchtest du diese Geschichten erzählen? Wer kann dich unterstützen? Fürsprache ist immer stärker, wenn wir uns in großer Zahl zusammenschließen. Also erzähl diese Geschichten in deiner Gemeinde. Erzähl sie deiner Familie. Erzähl sie deinen Nachbarn. Sorge dafür, dass du die Menschen auf diese Reise mitnimmst, auf der sie die Geschichten der verfolgten Kirche hören und dann darüber nachdenken, was wir gemeinsam tun können. Und schließlich würde ich sagen, denk über ein Thema nach, das du aufgreifen möchtest. Sei es nun eine Geschichte, die dir Open Doors erzählt hat, oder ein Thema, das dir Open Doors nahegebracht hat. Überleg dir, wer in einer Position ist, etwas zu bewirken. Es könnte sich um einen deutschen Regierungsbeamten handeln oder einen religiösen Führer in Deutschland, der über weltweite Verbindungen verfügt. Es könnte jemand sein, den du aus dem Geschäftsleben kennst und der für ein Unternehmen in Deutschland arbeitet, das international tätig ist. Überlegt euch, wie ihr sie darüber informieren könnt, was mit unseren Brüdern und Schwestern in Christus geschieht und wie du sie dazu ermutigen kannst, ihre Position auf einflussreiche Weise zu nutzen, um die Lebensumstände derer zu verbessern, die für Christus leiden. Grundsätzlich aber sollten wir einfach beginnen, über den Tellerrand hinauszuschauen, kreativ zu sein, und wir sollten es nicht alleine machen.
Mit einem deiner Vorschläge wollen wir direkt beginnen. Wir wollen beten. Würdest du uns ein paar Gebetsanliegen mitgeben, damit wir Jesus direkt bitten können, beim Vater dafür einzutreten?
Das Wort Gottes lehrt uns, sowohl für die Verfolgten zu beten als auch für unsere Verfolger. Und vor kurzem war ich bei einem wunderbaren Treffen, bei dem einer unserer Feldleiter sagte, stell dir vor, was passieren würde. Die beste Form von Gerechtigkeit und Wiederherstellung für den Leib Christi ist die, dass die Verfolger zum Glauben an den Herrn finden. Und ich weiß, dass Bruder Andrew das gelebt hat. Er traf sich mit Führern, die zu Organisationen gehörten, die weltweit Christen verfolgten. Und er sagte, das Beste, was passieren könnte, wäre, wenn sie Jesus kennenlernen würden. Ich würde also auf jeden Fall sagen, betet für diejenigen, die in Führungspositionen sind, aber betet auch für diejenigen, die unsere Brüder und Schwestern verfolgen. Betet dafür, dass sie eine Begegnung mit Gott haben. Betet dafür, dass sie den Heiligen Geist erleben, dass sie diese wunderbare Begegnung haben, die sie zu Christus führt. Das wäre zweifellos ein beeindruckendes Zeugnis, aber es würde auch die Lage in Bezug auf die Verfolgung verändern. Also, was das Beten angeht, betet auf jeden Fall. Ihr werdet auch ab und zu Geschichten von unseren Geschwistern hören. Verschiedene Dinge, die sich in diesem Umfeld abspielen. Gerichtsverfahren, die gerade laufen. Wichtige Fälle, die dem vorausgehen. In Indien gibt es aktuell großen Wirbel um Antikonversionsgesetze. Also bleibt auf dem Laufenden. Bezieht diese Menschen in eure Gebete mit ein und sagt, Herr, bitte tu was. Unternimm etwas in dieser Situation, damit unsere Brüder und Schwestern frei mit Christus leben können. Und das bedeutet, zusammenzukommen, gemeinsam zu beten und das Evangelium zu verbreiten. Wir wollen, dass sie diese ganze Freiheit genießen können. Verfolge einfach, was gerade passiert und setze dich im Gebet dafür ein, dass sich die Situation ändert, damit das Evangelium weiterverbreitet werden kann.
for that situation to change so that the gospel can go forward.
Danke, Tiffany. Das war wirklich aufschlussreich.
You're welcome.
Gern geschehen.
Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich möchte euch ermutigen, kreativ zu werden. Setzt eure Stimme, euren Einfluss, eure Kontakte ein und werdet laut oder vielleicht auch leise für unsere verfolgten Geschwister weltweit. Bis bald, euer Team von Open Doors.
Willst du verfolgte Christen auch unterstützen? Werde Open Doors Gebetspartner und erfahre monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de/magazin